Peter Hosting hat am Anfang schon auf die Datenschutzverordnung hingewiesen, die Sie jetzt alle im Mailposteingang massenhaft bekommen haben, dass jeder Ihre Zustimmung erbittet, für dass Sie irgendwie neue Infos und Mails und Newsletter und was es da alles gibt bekommen. Andere sind gerade beglückt von Brandschutzverordnungen. Das war die letzte Welle. Also ob Datenschutzgrundverordnung oder Brandschutzverordnung, diese immer neuen Wellen von Gesetzen haben ja, wir nehmen es zumindest mal an, den Sinn, das Leben zu schützen, Menschen zu schützen, dass sie geschützt werden vor verheerenden Bränden, geschützt werden vor Datenmissbrauch, geschützt werden vor was auch immer. Nun, weiß nicht, ob Sie diese Gesetze jemals gelesen haben. Die sind nicht sehr leserfreundlich gehalten. In der Regel tun wir das nicht. Schön ist, dass die Heilige Schrift auch unser Leben schützen will und dass die Heilige Schrift aber das mit Bildern tut, statt mit uns trockenen Gesetzestexten, tut die Bibel mit Bildern. Die Bibel ist voller gewaltiger Bilder. Von den ersten Zeiten an bietet sie uns Bilder. Ein Abraham, der unter dem Sternenhimmel steht und Gott sagt zu ihm, guck dir die Sterne an. So zahlreich sollen deine Nachkommen sein. Oder ich denke an Josef, dem Gott Träume gibt, Bilder, die bis heute das Grundgerüst jeder ordentlichen Kinderkirche bilden, wo man mit Bildern groß wird. Ich denke an die Propheten, die mit Bildern verkündigt haben, Nathan, wie er dem David beibringt, dass er gesündigt hat und es mit diesem Bild tut, wo ein reicher Mann einem anderen Armen das Schäflein klaut. Jesus erzählt Gleichnisse, Bilder, die uns allen in die Seele gebrannt sind seit frühen Kindestagen, die man sich gut merken kann. In diesen Bildern entfaltet sich eine ganze Welt. Und heute Morgen in dieser ersten Einheit geht es auch um ein Bild, das der Apostel Paulus gebraucht. Normalerweise sind ja die Paulusbriefe etwas trockener, nicht immer ganz einfach zu verstehen, schreibt schon Petrus im zweiten Petrusbrief. Alles, was Paulus schreibt, nicht ganz einfach zu verstehen, können wir bestätigen. Ich mache Paulus-Vorlesung, hartes Brot manchmal. Aber heute geht es um ein Bild, nämlich um ein Bild für die Gemeinde. Und Paulus schreibt von diesem Bild im ersten Korintherbrief, Kapitel 12. Und es ist dieses Bild des Leibes. Ist ein langer Text. Auf Ihrem Liedblatt haben Sie hinten drauf eine Kurzform. Ist wirklich eine Kurzform, der erste und der letzte Vers. Aber ich will Ihnen, ja, Sie wissen ja, die Papierflutschutzverordnung untersagt uns zu viel. Also ich will jedenfalls Ihnen den ganzen Text vorlesen, 1. Korinther 12, die Verse 12 bis 27. Dort schreit Paulus, denn wie der Leib einer ist und doch viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, obwohl sie viele sind, doch ein Leib sind, so auch Christus. Denn wir sind durch einen Geist alle zu einem Leib getauft. Wir seien Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie und sind alle mit einem Geist getränkt. Denn auch der Leib ist nicht ein Glied, sondern viele. Wenn aber der Fuß spräche, ich bin keine Hand, darum bin ich nicht Glied des Leibes, sollte er deshalb nicht Glied des Leibes sein? Und wenn das Ohr spräche, ich bin kein Auge, darum bin ich nicht Glied des Leibes, sollte es deshalb nicht Glied des Leibes sein? Wenn der ganze Leib Auge wäre, wo bliebe das Gehör? Wenn er ganz Gehör wäre, wo bliebe der Geruch? Nun aber hat Gott die Glieder eingesetzt von ihnen im Leib, so wie er gewollt hat. Wenn aber alle Glieder ein Glied wären, wo bliebe der Leib? Nun aber sind es viele Glieder, aber der Leib ist einer. Das Auge kann nicht sagen zu der Hand, ich brauche dich nicht, oder auch das Haupt zu den Füßen, ich brauche dich nicht. Vielmehr sind die Glieder des Leibes, die uns die Schwächsten zu sein scheinen, die Nötigsten. Und die uns am wenigsten ehrbar zu sein scheinen, die umkleiden wir mit besonderer Ehre. Und bei den Unanständigen achten wir besonders auf Anstand, denn die Anständigen brauchen es nicht.
Aber Gott hat den Leib zusammengefügt und dem geringen Glied höhere Ehre gegeben, damit im Leib keine Spaltung sei, sondern die Glieder in gleicher Weise füreinander sorgen. Und wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Und wenn ein Glied geehrt wird, so freuen sich alle Glieder mit. Ihr aber seid der Leib Christi und jeder von euch ein Glied. Herr, heilige uns in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Ich möchte das in drei Punkten entfalten, was in diesem Text uns gegeben ist. Und der erste Punkt, auf den ich eingehen möchte, eine ganz schlichte Beobachtung. Ich bin nicht das Ganze, sondern nur ein Teil, nur ein Glied. Ich bin nicht das Ganze, nur ein Teil, nur ein Glied. Und das ist auch gut so. Ich bin mir nicht sicher, ob es Ihnen schon aufgefallen ist, wie provozierend diese Verse sind. Wie provozierend die sind. Ich will es Ihnen kurz erklären. Wir alle leben in einer Epoche des Individualismus. Das heißt, wir fühlen uns alle, wie wir da sind. Jeder von uns fühlt sich als ein Individuum. Das kommt aus dem Lateinischen von Individere. Das heißt, ich bin das Unteilbare. Individuen sind unteilbare Wesen. Ich bin das Ganze, so fühlen wir uns heute. Ich bin die Mitte, ich bin das Zentrum meiner Welt und deshalb muss ich auch um mich alles drehen. Ich bin die Sonne meines Sonnensystems und alle anderen Planeten meiner Welt, die sind Umlaufkörper, die sich um mich herum drehen müssen. Wie sie müssen um mich herumkreisen, sich an mir orientieren, weil ich wichtig bin. Nein, ich bin nicht nur wichtig, ich bin der Allerwichtigste. Unterm Strich zähle ich. Das ist das, was man uns in die Ohren singt. Das ist die Melodie unserer Gegenwart. Individualismus. Unterm Strich zähle ich. Und dieser Individualismus bringt logischerweise eine Kultur der Selbstverwirklichung hervor. Ich will es Ihnen an einem Beispiel sagen. Da sitzt eine Familie am Küchentisch und macht Urlaubsplanung. Papa, Mama, zwei Kinder. Papa, die Mama und die zwei Kinder wollen Badeurlaub machen an der Costa Brava. Wenn der Vater sich als Teil eines Ganzen verstehen würde, als Teil einer Familie, natürlich, dann geht er mit an die Costa Brava und verwirklicht seine Familie, von der er ein Teil ist. Nun will der Papa aber Elch jagen in Kanada, und zwar allein. Und wenn er sich als Individuum versteht, als ein Unteilbares, dann muss er sich verwirklichen. Dann würde ihm etwas fehlen, wenn er nicht nach Kanada geht, um Elche zu jagen. Sie verstehen die Entscheidungssituation, die sich immer mehr darstellt in unserer Gesellschaft. Wenn wir Individuen sind, müssen wir uns selber verwirklichen und alle anderen müssen um uns wie Planeten, wie Umlaufkörper herumkreisen und dazu beitragen, dass ich mich verwirklichen kann. Dieser Lebensstil wird dann in der Erziehung gelegentlich krankhaft, wenn Eltern ihren Kindern auch vermitteln, dass sie die Allerwichtigsten sind. Das führt dann zum Phänomen des verwöhnten Kindes, wird immer mehr zum Debattengegenstand in der Öffentlichkeit, wird immer mehr zum großen Problem in unseren Kindergärten und Schulen. Es gibt einen vielsagenden Buchtitel, der heißt Frau Lehrerin, verschieben Sie die Deutscharbeit, mein Sohn hat Geburtstag. Ich, ja klar. Wenn der Sohnemann Geburtstag hat, kann doch eine Deutschlehrerin diesen Geburtstag nicht mit einer fiesen Deutscharbeit versauen, die er dann schreiben muss an seinen Geburtstag. Das sind ja reale Vollzüge, die wir in unserer Gesellschaft immer mehr erleben. Da ist der Begriff der Helikoptereltern geprägt worden, die ständig wie Helikopter über ihren Sprösslingen herumkreisen und dafür sorgen wollen, dass auch andere nur um sie herumkreisen müssen. Es gibt Schulen, die haben Eltern Schulverbot an der Haustür gegeben, weil die begleiten ihre Sprösslinge in der zweiten Klasse noch bis zum Schulplatz an der Schulbank und Schulen sagen, nee, Eltern, wir müssen leider draußen bleiben. Kinder sollen selbstständig werden. Noch ein schönerer Begriff, der mir da besser gefällt, sind die Curling-Eltern. Ich weiß nicht, ob Sie Curling kennen, das ist eine olympische Sportart. Früher nannte man das Eisstockschießen. Also Da ist so auf einer Eisfläche eine Zielscheibe und man muss dann so seine Steine in die Mitte dieser Zielscheibe befördern und wer die meisten Steine dann am nächsten im Ziel hat, der hat gewonnen. Und das Schöne bei Curling, da gibt es dann die Feger, da gibt es dann so Mannschaftsmitglieder, die diesen Stein, wenn der mal so übers Eis glitscht, da schrubben die dem den Weg frei. Curling-Eltern sind Eltern, die ihren Kindern den Weg frei schrubben, dass auch wirklich gar nichts, kein Körnchen Staub den Weg der eigenen Sprösslinge irgendwie beeinträchtigt und behindert. Und dadurch werden Kinder zu kleinen Prinzessinnen und Prinzen erzogen. Oder soll ich es deutlich sagen, sie werden zu kleinen Narzissten und Narzisstinnen erzogen. Und dann wundert man sich am Ende, dass auch im späteren Leben sich alles um sie drehen muss. Warum denn? Natürlich, sie wurden nie anders erzogen, als dass sie die Allerwichtigsten sind. Und die Erwartung lautet, hoppla, hier komme ich, schrubb mir den Weg frei. Und das Glaubensbekenntnis des Individualismus lautet, ich bin der Allerwichtigste. Oder um es mit Kindernamen zu sagen, Lisa first, Maximilian first. Sie merken schon, die Politik Donald Trumps ist die Übertragung des narzisstischen Welt- und Selbstbildes unserer individualistischen Epoche auf die Ebene der Weltpolitik. Wenn ich sage, Volker Gekle first, dann ist das dieses narzisstische Weltbild, das wir mehr und mehr produzieren, mit dem sich auch gut Geld verdienen lässt übrigens, was unsere Gesellschaft aber nicht weiterbringt. Und wenn sich in diesem individualistischen, narzisstischen Weltbild die anderen nicht mehr genügend um mich drehen, wenn mein Sonnensystem mir die Mittelpunktstellung verweigert, dann steigen wir aus, dann suchen wir uns halt ein neues Sonnensystem, das unsere Erwartungen befriedigt. Dann steigen wir aus Ausbildungsverhältnissen aus, aus Arbeitsverhältnissen. Dann steigen wir auch aus Ehen und Familien aus. Und dann steigen wir halt eben auch aus Gemeinden aus. Denn die Losung der Gegenwart ist die Selbstverwirklichung und die Selbstoptimierung. Unterm Strich zähle ich, und wenn meine Rechnung unterm Strich nicht mehr aufgeht, dann suche ich mir im Privaten, im Beruflichen, im Gemeindlichen andere Partner, von denen ich mir mehr verspreche. Wir erleben heute politische Debatten, bei denen es ausschließlich um die Austarierung von Interessen gesellschaftlicher Gruppen geht, weil jede Gruppe in unserer Gesellschaft sich als die allerwichtigste betrachtet. Wir erleben heute im Wochentakt Diskriminierungsdebatten, weil wieder irgendeine Mikrogruppe unserer Gesellschaft entdeckt hat, dass sie eigentlich von allen anderen diskriminiert wird, weil sie nicht das bekommt, was sie meint, verdient zu haben. Individualismus. Und wir erleben eine wachsende Unfähigkeit, das Ganze zu denken. Das Ganze einer Familie, das Ganze eines Dorfes, das Ganze einer Stadt, das Ganze eines Landes und auch das Ganze unserer einen Welt. Und wen wundert es, dass dieses Denken unsere Gemeinden und Gemeinschaften, unsere CVJMs und Kreise überlagert? Mein Geschmack ist wichtig, mein Stil muss bedient werden, meine Bedürfnisse müssen gestillt werden in einer Gemeinde, meine Gefühle müssen berücksichtigt werden, ich bin die Zielgruppe. Leute, wo ist denn das Angebot für mich? Das pseudochristliche Dogma der Gegenwart heißt, ich muss mich wiederfinden in einer Gemeinde und in einem Gottesdienst. Das ist eines der narzisstischen Bekenntnisse der Gegenwart, an dem immer mehr Gemeinden, Gemeinschaften und Kreise zugrunde gehen. Und nun begegnet uns in diesen Versen im ersten Korintherbrief, nun begegnet uns in diesem Bild vom Leib des Apostels Paulus ein radikaler Gegenentwurf. Hier geht es nicht um Selbstverwirklichung, bei der eine Gemeinde der Steigbügelhalter meiner Selbstoptimierung ist. Nein, hier geht es um eine ganz andere Wirklichkeit. Nun aber gibt es viele Glieder, viele Teile, aber der Leib, die Gemeinde, ist einer. Und das Geheimnis ist, in dem Christus und seine Gemeinde im Mittelpunkt stehen, in dem sie das Ganze sind und ich nur ein Teil. In dem allem komme ich geheimnisvoll, wunderbar
zu mir selber. Genau in dieser Identität, dass ich Teil sein darf, finde ich mich erst. Ich bin nicht das Ganze, ich bin ein Teil. Und gerade darin komme ich zu mir selbst, weil die Gemeinde der Leib ist und ich nur ein Glied, finde ich zu mir selbst. Hier finde ich eine Platzanweisung sowie einen Sinn und ein Ziel für mein Leben, indem ich diese Identität eines Teiles annehmen darf. Und ich finde auch die heilvolle Begrenzung meines Lebens. Ich muss nur Glied sein. Ich muss nur Hand, nur Fuß, nur Schulter sein. Nicht mehr, nicht mehr. Und wenn ich Hand bin, muss ich nicht für die Fortbewegung sorgen. Und wenn ich Fuß bin, muss ich nicht die Predigten halten. Und wenn ich Schulter bin, muss ich nicht alles im Blick haben. Das Evangelium dieser Verse im 1. Korintherbrief, das lautet: Der Heilige Geist schenkt mir eine sinnvolle Platzanweisung als Teil, als Glied von etwas Größerem. Ich muss nicht alles können, ich muss nicht alles machen. Und das ist auch gut so, Gott sei Dank. In dem allen werden vielleicht nicht alle Bedürfnisse befriedigt, die ich meine zu haben, sondern in der Gemeinde Jesu wird der Bedarf gestillt, den Jesus in meinem Leben sieht. Wir haben vielleicht das Bedürfnis, unterhalten zu werden. Das wird nicht immer befriedigt in einer Gemeinde. Aber Jesus sieht, dass wir den Bedarf nach Vergebung unserer Schuld haben. Und die bekommen wir, wenn wir am Tisch des Herrn stehen. Das ist der große Unterschied. Das Evangelium dieser Verse lautet, dass meine Begrenzungen, meine Ergänzungsbedürftigkeit, weil ich eben nur Teil bin, zum guten Willen Gottes gehören und dass die Schwester oder der Bruder in Christus der Verwirklichung meiner Bestimmung nicht im Wege stehen, sondern zu ihrer Vollendung beitragen. Gerade auch die schwierige Schwester und der schwierige Bruder. Ein zweiter Punkt. Wir brauchen alle. Am meisten aber die Schwachen. Wir brauchen alle, am meisten aber die Schwachen. Das Auge kann nicht sagen zur Hand, ich brauche dich nicht, oder auch das Haupt zu den Füßen, ich brauche euch nicht. Vielmehr sind die Glieder des Leibes, die uns die Schwächsten zu sein scheinen, die Nötigsten, schreibt Paulus. Sind bemerkenswerte Aussagen. Und wir neigen natürlich reflexartig, weil es Heilige Schrift ist, weil es Paulus ist, wir neigen reflexartig zuzustimmen. So ist richtig, Paulus, das stimmt ganz bestimmt. Auf den zweiten Blick regt sich aber dann doch die Frage, lieber Paulus, wenn man mal drüber nachdenkt, warum ist denn so? Warum soll das denn so sein? Ist es nur fromme Soziallyrik nach dem Motto, wir lassen keinen zurück? Oder steckt wirklich ein realer Grund hinter diesen Aussagen? Denn unsere Erfahrung, seien wir ehrlich, das ist ja eine andere. In unserer Welt zählt das Leistungsprinzip. Und in jeder Firma, in jeder Fußballmannschaft, in jedem Orchester und sogar in einer Missionsgesellschaft wie unserer kann man auf die Leistung eines Mitarbeiters, eines Mitspielers, eines Mitmusikanten, in jeder Gemeinschaft kann man auf die Leistung der Beteiligten nicht völlig verzichten, kann man sie nicht völlig ignorieren. Wir haben die Diskussion gehört, Manuel Neuer ins Tor, ist er die Nummer 1 oder sollte er lieber verzichten? Das sind Leistungsfragen, die da im Mittelpunkt stehen. Und so wie bei der Nationalmannschaft ist es in fast allen Bereichen unserer Welt, dass man die Performance, wie man heute neudeutsch sagt, die Leistung nicht völlig ignorieren kann. Und irgendwann taucht die Frage auch auf, was bringt uns der, was bringt uns die? Das war auch in der antiken Welt so und das wusste auch Paulus. Aber, sagt Paulus, in dieser einen Gesellschaft, in dieser einen Gemeinde, in dieser einen Gemeinde des Jesus von Nazareth, des Jesus Christus, soll es anders sein. Da gilt dieses Prinzip nicht. Und Paulus spielt hier auf besondere Glieder an. Und das muss ich Ihnen jetzt zumuten. Wir legen diesen Text aus. Paulus greift sich aus den vielen Gliedern des Leibes jetzt als Bild die Geschlechtsteile heraus. Er spielt auf die Geschlechtsteile an. Und die uns am wenigsten ehrbar zu sein scheinen, die umkleiden wir mit besonderer Ehre. Bei den Unanständigen achten wir besonders auf Anstand, denn die Anständigen brauchen es nicht. Aber Gott hat den Leib zusammengefügt und dem geringen Glied höhere Ehre gegeben, damit im Leib keine Spannung sei, sondern die Glieder in gleicher Weise füreinander sorgen. Auch in der antiken Welt hat man die Geschlechtsteile bedeckt. Nicht umsonst spricht man seit Jahrhunderten tatsächlich vom Schambereich. Diesem wird bis heute insofern besondere Aufmerksamkeit zuteil, als man ihn in jedem Fall bedeckt und bekleidet. Was Paulus hier nicht ausspricht, aber was dahinter steht, durch die Geschlechtsteile, die Paulus und wir vielleicht auch zu den wenig ehrbaren und wenig repräsentablen Gliedern zählen würden, durch diese Glieder entsteht Leben und wird Leben weitergegeben. Da ist das Kraftzentrum des Lebens drin. Was Paulus hier sagen will, ist Folgendes. Durch die scheinbar schwächsten und am wenigsten repräsentablen Gemeindeglieder passiert mehr, als wir im ersten Moment wahrnehmen. So wird zum Beispiel an den Schwachen, an den Kranken, an den Sterbenden die Wirklichkeit der Rechtfertigung allein aus Glauben. Ganz konkret. Wir glauben zwar alle, dass der Mensch gerecht wird aus Glauben allein und ohne Werke, aber wir benehmen uns nicht so. Unser Leben spricht nicht immer eine evangelische Sprache. Wir glauben an die Rechtfertigung allein aus Glauben, aber wir leben oft diametral anders. Ein sterbender Mensch ist der stärkste Ausdruck der Rechtfertigung allein aus Glauben, ohne Werke, ohne Leistung, ohne Performance. Unser Leben spiegelt oft eine große Leistungsgerechtigkeit wider und deshalb müssen wir immer wieder an den Schwachen, an den Kranken, an den Sterbenden lernen, was es heißt, dass wir allein aus Glauben angenommen sind, im Glauben akzeptiert, wertgeschätzt sind. Wir lieben und wir loben heute junge und dynamische Gemeinden, Gemeinden, wo etwas geht, wo etwas geboten wird, wo Leben, Aufbruch und Wachstum herrscht. Ja, wir würden eine solche Gemeinde schnell als eine gute Gemeinde bezeichnen und eine in dieser Art lebendige Gemeinde ist ja tatsächlich nichts Schlechtes. Im Gegenteil, Halleluja, wenn es sowas gibt. Paulus würde das aber wahrscheinlich ein bisschen differenzierter sehen, weil Paulus weiß, dass in solchen dynamischen Gemeinden immer auch eine Gefahr steckt, nämlich die Gefahr, geistliches Leben mit Betriebsamkeit zu verwechseln und Menschen müde zu machen, mit überhöhten Erwartungen. Eine junge und dynamische Gemeinde, und möge Gott uns viele schenken, die braucht kranke, alte und sterbende Glieder. Sonst fehlt ihr ein wesentlicher Teil der Wirklichkeit der Gemeinde und der Wirklichkeit des Lebens. Auch ein wesentlicher Teil des Glaubens. Und sonst entsteht der Eindruck, dass das Leben im Christus immer nur kraftstrotzend und dynamisch im irdischen Sinn ist. Eine Gemeinde muss auch an den Kranken bitten, an den Sterbebetten und an den Friedhöfen dieser Welt ihrem Herrn begegnen. Dort begegnen wir unserem Herrn, an den Krankenbetten, Sterbebetten, auf den Friedhöfen, an den offenen Gräbern. Auch dort ist Christus der Herr. Und auch dort will er uns begegnen. Wenn wir das nicht tun, dann verwechseln wir die Hoffnung auf die Auferstehung von den Toten mit der Hoffnung auf irdischen Erfolg. Deshalb, wir brauchen alle, aber am meisten die Schwachen, denn sie weisen uns auf das wahre Leben hin und nicht nur auf das irdisch-biologische, das wir so oft im Blick haben. Ein dritter und letzter Gedanke. Wir brauchen einander. Wir dienen einander und wir leiden miteinander, damit wir den Sinn und das Ziel des Lebens finden. Wir finden das Wesen, den Sinn und das Ziel unseres Lebens niemals alleine. Schaffen wir nicht. Wir können es nicht alleine finden. Sie werden das nicht einsam auf einem Berg für sich selber finden können. Wir finden das immer nur im Rahmen der Gemeinde. Das wird in diesen Versen sehr deutlich. Wenn ich das Glied eines Leibes bin, dann wird an dieser Metapher überdeutlich, dass ich mich nicht selbst verwirklichen kann, dass ich mich nicht selbst optimieren kann, sondern dass ich den Bruder und die Schwester und die Gemeinde brauche, um ich selbst sein zu können, um zu mir selber finden zu können. Jenseits des Leibes macht kein einziges Organ eines Leibes einen Sinn. Findet kein einziges Organ seine Bestimmung und sein Ziel. Eine Hand, ein Arm, ein Fuß, ein Auge, ein Ohr, eine Nase, ein Mund machen isoliert überhaupt keinen Sinn. Wenn die auf dem Tisch liegen, dann liegen sie da. Kann man vergessen, bringt nichts. Können für sich selber noch nicht einmal leben. Ihre Existenz macht einzig und allein im Körper, im Leib einen Sinn. Das Problem ist nur, dass wir diese Wahrheit in der Regel erst begreifen, nachdem wir uns in dieser Welt einmal als Solokünstler versucht haben. Es ist auch hier so wie bei vielen geistlichen Wahrheiten. Sie erweisen ihre Wahrheit immer erst mit der Zeit, nicht gleich im ersten Moment. Man muss es erst mal erfahren haben, dass es ohne Gemeinde nicht geht. Die nächste Wahrheit ist, dass wir das Wesen, den Sinn und das Ziel unseres Lebens als Glieder an dem Leib immer nur in der Praxis, und das heißt im Dienst, erleben. Wenn ein Auge nicht mehr sieht, ein Ohr nicht mehr hört, ein Mund nicht mehr spricht, eine Hand nicht mehr hält und ein Fuß nicht mehr geht, dann ist Wesen, Sinn und Ziel seines Daseins in der Krise. All diese Organe müssen dem Organismus dienen, damit sie ihr Wesen, ihren Sinn und ihr Ziel entfalten und erfahren. Das Dienen eines Gliedes gegenüber dem Organismus und das Dienen eines Christen in und an seiner Gemeinde ist deshalb nicht nur eine lästige Pflichterfüllung, eine Art neuer Gesetzlichkeit oder eine verkappte Form der Ausbeutung, sondern Ausdruck seines Wesens, seines Sinns und seines Lebensziels. Adolf Schlatter, großer Tübinger Professor und Bibellehrer, er hat es in einem ganz kurzen Satz formuliert, in einem ganzen kurzen Satz auf den Punkt gebracht. Er schrieb einmal, das Ziel der Gnade, das Ziel der Gnade ist der Dienst. Das Ziel dessen, was Gott in unserem Leben tut und tun will, ist der Dienst. Und Wilhelm Löhe, der Gründer des Diakonissenmutterhauses in Neuendettelsau, hat das in jungen Jahren begriffen, war sein Lebensmotto, mein Lohn ist, dass ich dienen darf. Das sind heute gefährliche Sätze geworden. Das sind heute missverständliche und risikoreiche Worte geworden. Sie riechen nach Ausbeutung. Sie riechen nach Missbrauch. Da weht der Dunst von Burnout vorüber bei diesen Worten. Aber es wäre völlig falsch, das nur als frommes Geschwätz abzutun. Indem eine Gemeinde Menschen zum Dienen einlädt, indem eine diakonische Einrichtung oder eine Missionsgesellschaft Menschen zum Dienst einladen, geht es nicht nur darum, dass irgendwelche Jobs erledigt werden. Geht es nicht nur darum, dass man für irgendwas einen Dummen braucht, der es tut. Nein, es geht darum, dass wir zu uns selber kommen. Dass wir Ziel und Sinn unseres Lebens finden. Und es geht darum, dass eine Gemeinde gesund bleibt. Gesund bleibt. In seinem Buch Gemeinsames Leben schreibt Dietrich Bonhoeffer einen unerhörten Satz. Er schreibt, eine Gemeinde, die es zulässt, dass es ungenutzte Glieder in ihrer Mitte gibt, wird an ihnen zugrunde gehen. Eine Gemeinde, die es zulässt, dass es ungenutzte Glieder in ihrer Mitte gibt, wird an ihnen zugrunde gehen. Hier geht es nicht darum, dass wir Menschen in eine neue Gesetzlichkeit treiben, Menschen ausbeuten, Menschen nur achten, wenn sie was tun. Das ist schwäbisch, aber nicht biblisch. Nein, es geht darum, dass wir im Dienen zu uns selber finden, dass wir im Dienen zu dem Ziel kommen, das Gott in Jesus Christus für unser Leben bestimmt hat, dass wir als Glieder einer Gemeinde dem Leib dienen und so die Gnade Gottes, die uns kostenlos, frei, portofrei geschenkt worden ist, zur Erfahrung bringen, zur Erfahrung bringen. Ich war vor einigen Monaten in der Krankengymnastik, hatte Knieschmerzen, habe immer noch Knieschmerzen. Und dann erklärt mir meine Physiotherapeutin, wir kennen uns gut, wir sind per Du, sagt sie zu mir, du, dein Problem ist überhaupt nicht das Knie, das weh tut. Dein Problem ist alles andere. Es war nicht nett. Du sitzt zu viel am Schreibtisch und machst zu wenig Sport. Dein Knie ist eigentlich sehr aktiv. Nur der Rest von dir ist nicht sehr aktiv. Dein Knie kriegt nur die Passivität vom Rest ab. Deshalb tut dein Knie weh. Und jetzt lesen wir 1. Korinther 12. Wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Wir haben leidende Glieder. Und oft ist das Problem nicht das leidende Glied, sondern alles andere. Die ganzen anderen Glieder, die leiden vielleicht gar nicht, denen geht's gut. Und die sagen, was hast denn du eigentlich? Meine Physiotherapeutin, und so lernt man mitten im Leben die Wahrheit des Glaubens, hat gesagt, dein Knie ist nichts Problem. Der Rest ist Problem. Wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Und wenn ein Glied geehrt wird, dann freuen sich alle Glieder mit. Wenn wir an einer Gemeinde leiden, dann haben wir zwei Möglichkeiten. Das Weggehen oder das Dienen. Was meinen Sie, was hätte Jesus getan? Ihr aber seid der Leib Christi und ein jeder von euch ein Glied. Amen.